Letzte Woche hat Dario darüber gepredigt, dass die Güte Gottes uns nachjagt. Die da waren, können sich vielleicht noch daran erinnern. Your goodness is running after me. Das war so der Schlagwort der Predigt. Und darüber, dass es Zeiten gibt, wo es dran ist, einfach mal stehen zu bleiben und die Güte Gottes uns einholen zu lassen. Stehen zu bleiben, Zeit für Gott auch zu haben. Und was ganz interessant war, die Predigt war inspiriert aus einer Lobpreiszeit heraus von einem konkreten Lied, was am Sonntag davor gesungen wurde. Und bei mir ist es heute ähnlich. Ich predige heute sozusagen über die Fortsetzung von dem, was der Dario letzten Sonntag gepredigt hat, nämlich darüber, dass es Zeiten gibt, wo es dran ist, loszurennen. Und wenn die Güte Gottes uns eingeholt hat, einfach wo es dran ist, loszurennen. Und ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber es war eine Lobpreiszeit hier im Gottesdienst auf der Wiese, kurz vor der Urlaubszeit. Ich glaube, 6, 7 Wochen muss es her gewesen sein. Und ich finde es einfach genial, das einfach auch zu sagen, auch als Ermutigung für unsere Lobpreiser. Es passiert einiges in diesen Zeiten, deswegen machen wir das auch immer wieder. Gott redet auch in solchen Lobpreiszeiten. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir schreiben das Jahr 1049 vor Christus und in Israel herrscht seit 2 Jahren König Saul. Er ist noch ein sehr junger König. Der erste König überhaupt. Und die Israeliten befinden sich in einem sehr langen Krieg mit ihren Erzfeinden, mit dem Volk der Philister. Und deswegen hat Saul eine Armee von 3000 Mann zusammengestellt und möchte sich mit dieser Armee eben den Philistern, die das Land unterdrücken, entgegenstellen. Allerdings haben die Philister alleine 3000 Streitwegen, 6000 Reiter und eine unglaubliche Zahl an Fußvolk, an Soldaten, die gar nicht genannt ist im Text, und ist haushoch überlegen. Sie haben ihre Situation der Überlegenheit in den letzten Jahren derart ausgenutzt, dass im ganzen Land Israel kein einziger Schmied zu finden ist. Und der König Saul und sein Sohn Jonathan sind die einzigen, die ein Schwert und ein Speer haben, muss man sich vorstellen. Alle anderen haben irgendwelche improvisierten Waffen. Und das heißt, sie sind militärisch und auch von der Anzahl her haushoch unterlegen. Eigentlich eine hoffnungslose Situation. Und genau das ist die Stimmung im ganzen Volk. Die Landbevölkerung versteckt sich in Höhlen und in Gruben und wo sie nur können, um mit dem Leben davonzukommen. Alle haben Angst, auch die Soldaten Sauls, die 3000 Mann, zittern vor Angst. Und dann befinden sie sich an einer bestimmten Stelle und lagern da und warten auf den Propheten Samuel, auf den Propheten Gottes, dessen Aufgabe es war, das Opfer darzubringen und Gott zu befragen, was jetzt dran ist. Und die Soldaten werden immer nervöser und fangen an, sich zu zerstreuen. Und zwar derart, dass 80%, also 4 von 5 Soldaten, abhauen, sich verstecken, genau das Gleiche machen wie die Landbevölkerung, gucken, dass sie mit ihrer eigenen Haut irgendwie kurzfristig zumindest davonkommen. Hauptsache das eigene Leben retten. Und Saul wird natürlich nervös, immer nervöser. Und wenn 80% der Soldaten weg sind, 600 Mann sind noch übrig, die bleiben bei ihrem König. Und er verliert die Nerven. Er macht einen Fehler, er bringt dieses Opfer, was nur Samuel bringen durfte, bringt er jetzt selbst dar. vor Gott, um Gott zu befragen, was jetzt dran ist. Und dann kommt Samuel und sagt ihm, du hast Gottes Gebot übertreten und deswegen hat Gott dich jetzt verworfen, dein Königtum wird keinen Bestand haben, Gott hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht und der wird König werden. Alles. Kann man sich vorstellen, nicht nur militärisch hoffnungslos, sondern auch kein Hinweis darauf, dass Gott überhaupt noch mit seinem Volk ist. Nichts dergleichen. Absoluter Tiefpunkt, aussichtslos. Und das ist die Situation, über die unser Text heute spricht. Aber bevor ich den Text vorlese, aus 1. Samuel 14, ab Vers 1, möchte ich noch beten. Vater, danke für dein Wort, danke für diesen Text, den du mir gegeben hast. Und ich hatte ganz klar den Eindruck, du möchtest uns als Gemeinde dadurch etwas sagen. Danke für deine Stimme in deinem Wort, was wir jetzt lesen dürfen. Und schenk du uns offene Herzen und offene Ohren für das, was du heute sagen möchtest. Und gib du mir die Weisheit, damit ich die richtigen Worte wähle. Amen. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater sagte Jonathan jedoch nicht, was er vorhatte. Saul und die 600 Männer, die bei ihm waren, lagerten am Rand des Gebiets von Gibea unter dem Granatapfelbaum in Migron. Unter ihnen befand sich auch der Priester Ahia, der den leinenen Priesterschurz trug. Ahia war der Sohn von Ichabods Bruder Ahitub. Dieser war ein Sohn von Pinhas und Enkel von Eli, der als Priester des Herrn in Silo gedient hatte. Der Name Ichabod bedeutet, die Herrlichkeit ist gewichen. Vielleicht betont der Text den Stammbaum von diesem Priester deswegen. Das war die Stimmung. Die Herrlichkeit ist gewichen von uns. Niemand bemerkte, dass Jonathan weggegangen war. Um zu dem Posten der Philister zu gelangen, musste er einen Weg zwischen zwei Felsklippen entlang gehen. Die eine nannte man Bozetz und die andere Senne. Die nördliche Klippe befand sich gegenüber von Michmas, die andere im Süden gegenüber von Geba. Komm, lass uns zu dem Posten dieser Philister hinübergehen, sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Tu, was du für das Beste hältst, antwortete der Waffenträger. Ich bin an deiner Seite, was immer du vorhast. Gut, meinte Jonathan. Wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Wenn sie zu uns sagen, bleibt, wo ihr seid, bis wir bei euch sind, bleiben wir stehen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber sagen, kommt zu uns herauf, gehen wir hinauf. Das soll das Zeichen des Herrn sein, dass er uns hilft, sie zu besiegen. Als sich die beiden den Posten der Philister zeigten, riefen diese, seht, die Hebräer kriechen aus ihren Löchern, in denen sie sich versteckt hielten. Und sie riefen Jonathan und seinem Waffenträger entgegen, kommt herauf, wir werden euch eine Lektion erteilen. Komm, klettere mit mir, sagte Jonathan zu seinem Waffenträger. Der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Sie kletterten auf Händen und Füßen hinauf. Da prallten die Philister vor Jonathan zurück und sein Waffenträger, der hinter ihm ging, tötete sie. So töteten Jonathan und sein Waffenträger bei diesem ersten Angriff etwa 20 Mann auf einer halben Furchenlänge eines Joches Acker. Da brach im Heer der Philister Panik aus. Sowohl im Lager als auch auf dem Feld unter den Wachen und den Stoßtrupps. Dann bebte die Erde und alle waren außer sich vor Entsetzen über Gottes Handeln. Also es entsteht ein Erdbeben letztendlich und am Ende dieses Tages steht ein gewaltiger Sieg Israels über die Philister. Die Philister sind in die Flucht geschlagen. Soweit das, was die Bibel hier berichtet. Was mich jetzt interessiert, was waren die Gründe für diese wagemutige Entscheidung Jonathans, diesen Vorposten der Philister anzugreifen? Lass uns dazu nochmal genauer in den Text schauen. In Vers 6 sagt Jonathan: Komm, lass uns zu dem Posten dieser Gottlosen hinübergehen. Wörtlich steht hier im Originaltext nicht Gottlosen, sondern zu diesen Unbeschnittenen. Und das spricht auf dieses Zeichen der Beschneidung hin, was das Zeichen Israels war, dass sie zu Gott gehören. Jonathan hat also hier nicht nur in den Philistern die Feinde Israels gesehen, sondern er hat die Feinde Gottes gesehen. Er hat die Situation geistlich gedeutet. Er hat einen Kampf gesehen zwischen Gott und dem Feind Gottes und nicht nur zwischen Menschen. Es gibt Menschen, die alles vergeistlichen, die hinter allem einen bösen Geist oder etwas Böses sehen. Zum Beispiel, du wirst im Straßenverkehr, drängelt sich jemand vor dich und du erlebst das als einen geistlichen Angriff auf dich. Es gibt aber auch Menschen, die nichts geistlich deuten, die alles im, auch Christen gibt es, die alles im Natürlichen letztendlich sehen, die vielleicht das nie so sagen würden, aber die so leben, als gäbe es die geistliche Welt nicht. Und ich möchte sagen, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Ich möchte später auf den geistlichen Kampf noch genauer eingehen. Aber wir kämpfen nicht gegen Menschen. Damals war das der alte Bund, es war eine andere Zeit. Aber Jonathan ist jetzt derjenige, auf den wir schauen wollen. Jonathan hat ein ganz besonderes Gottesbild gehabt. Wir lesen weiter in Vers 6. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken oder vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Hier wird ein gigantisches Vertrauen in die Möglichkeiten Gottes sichtbar. Den Herrn kann nichts aufhalten. Ganz gleich, ob viele oder nur wenige Krieger. Woher kommt dieser Glaube? Am Anfang steht ein Vielleicht. Er weiß auch nicht so genau, was Gott eigentlich konkret vorhat. Woher kommt dieser Glaube, sein Leben aufs Spiel zu setzen? Ich vermute, dass Jonathan als Königssohn sehr gut ausgebildet war in der Geschichte seines Volkes, das kleinste der Völker. Und alle Völker drumherum waren gefährlich, waren groß. Die meisten waren mächtiger als dieses Volk. Und er hat seine Bibel, die 5 Bücher Mose, die sie damals hatten, sehr gut gekannt. Und da steht zum Beispiel drin, in 3. Mose 26, Vers 6 bis 8, eine Zusage Gottes an sein Volk, wenn sie ihm treu sind, das steht in den Versen davor, dann passiert Folgendes. Ich will euch Frieden im Land schenken, sodass ihr ohne Angst schlafen könnt. Ich will die wilden Tiere aus eurem Land jagen und euer Land vor Angriffen schützen. Ja, ihr werdet alle eure Feinde vertreiben und sie werden durch eure Schwerter fallen. 5 von euch werden 100 in die Flucht schlagen und 100 von euch 10.000. Eure Feinde werden durch eure Schwerter umkommen. Das passiert dann, wenn das Volk Gott treu ist. Und jetzt versteht man vielleicht auch, warum Jonathan vielleicht gesagt hat. Es gab ja einen Grund dafür, dass Gott zugelassen hat, dass die Philister dieses Volk jahrelang schon unterdrückt haben. Sie waren Gott eben nicht treu und nicht gehorsam. Trotzdem hat Jonathan offensichtlich diese Stelle gekannt und sie haben zu zweit gegen 20 gekämpft. Das heißt, das Verhältnis war eigentlich noch günstiger, wie jetzt hier in diesem 3. Mose-Text. Das ist nur 5% oder 1%. Aber das Prinzip ist das, Gott beschützt sie, wenn sie ihm treu sind. Jonathan baut seinen Glauben darauf, wie er Gott in der Bibel letztendlich kennengelernt hat und auch auf der Geschichte seines Volkes. Was er letztendlich auf seinem Gottesbild, würde ich sagen, baut er seinen Glauben auf. Aber wie gesagt, er ist sich nicht ganz sicher, was Gott jetzt konkret in dieser Situation vorhat. Vielleicht wird der Herr uns helfen. Was mich so fasziniert ist, wir haben hier einen Helden, der ganz menschliche Züge hat. Und ich finde, das lohnt sich, da mal genauer reinzuschauen. Offensichtlich hat er keine Ahnung, was Gott vorhat, konkret. Aber dieses Nichtwissen hält ihn nicht davon ab, unglaublich mutig zu handeln. Mein Eindruck ist, dass er nur deshalb so mutig war, weil sein Gottesbild ausgewogen war. Ich möchte es genau erklären. Hätte er den souveränen, mächtigen Gott überbetont, dann wäre ja gar kein Bedarf gewesen. Also ein Gott, der einfach weiß, was er tut und der mächtig handelt und eigentlich mehr oder weniger unabhängig von uns ist oder unabhängig von uns handelt. Das wäre praktisch die Steilvorlage gewesen, um vielleicht fatalistisch zu denken, ja gut, Gott wird ja machen, also was soll ich jetzt da, ich kann eh nichts ändern, Gott ist ja der Mächtige. Also es hätte ihn in die Passivität geführt und hätte auf der anderen Seite den gnädigen, liebevollen, barmherzigen Gott, der gerne unsere Gebete hört und auf uns reagiert, überbetont und den souveränen Gott gar nicht beachtet, dann hätte er gebetet und hätte gewartet auf die Reaktion Gottes, oder? Er hat tatsächlich ein Zeichen von Gott definiert. Lass uns mal auf dieses Zeichen schauen. In der Bibel hat sonst auch im Alten Testament jemand ein Zeichen von Gott eingefordert. Das war Gideon. Gideon hat gesagt, wenn dieses Vlies morgen früh trocken ist und alles drumherum ist vom Tau nass, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich Gott, dass ich die Feinde angreifen soll. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Gideon steht jetzt nicht unbedingt für einen riesigen Glaubenshelden. Der hat das mehrmals gemacht und bis er endlich sich getraut hat. Gideon hat einen ganz klaren Auftrag von Gott gehabt, was er tun soll. Jonathan hat überhaupt keinen Auftrag. Und Gideon hat ein Zeichen, was sehr unrealistisch ist, gewählt, oder? Und wenn ich mir anschaue, dieses Zeichen von Jonathan, dann ist das eher so, wie wenn ich jetzt heute sage, also wenn die Deutsche Bahn heute unpünktlich ist, dann ist das ein Zeichen von Gott. Ich übertreibe jetzt ein wenig, aber es geht in die Richtung. Natürlich hätten die Philister auch was anderes sagen können, aber dass die Philister nicht sagen, wenn sie auf einem strategisch hohen Punkt sind, wir kommen runter zu euch, wartet. Das ist ja eigentlich klar, oder? Das ist eigentlich das Naheliegendste, ist, dass sie ihnen sagen, kommt hoch, was wollt ihr von uns? Kommt hoch. Und dann mussten sie erstmal ihr Schwert auf ihren Rücken und ihren Schild und mussten auf allen Vieren, das steht im Text drin, mussten auf allen Vieren mussten sie hochkraxeln. Völlig angreifbar. Das war das Zeichen von Jonathan. Und interessant ist auch, Jonathan ist nur interessiert am nächsten Schritt. Er fragt Gott nicht nach dem ganzen Plan. Er redet nur darüber, dann gehen wir zu ihnen oder dann bleiben wir stehen und warten. Aber was danach kommt, interessiert ihn nicht. Das ist wichtig. Auch für uns, wenn wir ein Zeichen von Gott einfordern. Nur der nächste Schritt. Meistens ist es so, wie in der Nacht mit Nebelschein, mit Fernlicht zu fahren. Man sieht eine gewisse Strecke, wir haben es heute gesungen, in dem Lied Meer war eine Zeile, ich schaue so weit ich kann, aber ich gehe trotzdem weiter. Darum geht's. Also in beiden extremen Sichten, wenn er dieses ausgewogene Gottesbild nicht gehabt hätte, wäre er letztendlich in der Passivität gelandet. Aber durch dieses ausgewogene Gottesbild kann er mutig nach vorne gehen. Er war überzeugt, dass Gott sie aus dieser ausweglosen Situation retten konnte. Er hat auch gedacht, das hat was mit mir zu tun. Hat nicht nur was mit Gott zu tun. Wie genau der Plan Gottes aussieht, wusste er nicht. Aber alleine dieses Nichtwissen hat alle um ihn herum, außer seinen Waffenträger, passiv gemacht. Und bei ihm war das anders. Wisst ihr, was mich am meisten an Jonathan in dieser Situation begeistert? Er hat Gott durch seine Initiative aufgefordert, ihm zu helfen. Und er hat dabei überhaupt keine Sicherheiten eingefordert. Das begeistert mich am meisten an ihm. Wer mehr für Gott wagt, der sieht auch mehr von Gottes Handeln. Dieses Muster finden wir an ganz vielen Stellen in der ganzen Bibel. Ich habe jetzt nicht die Zeit, viele Beispiele zu bringen, aber ein Beispiel möchte ich aus dem Neuen Testament bringen. Zum Beispiel Markus 16, Vers 20, ganz am Ende vom Markus-Evangelium, wo von den Jüngern Jesus die Rede ist, sie haben gerade den Auftrag von Jesus bekommen, sie sollen in alle Welt gehen und sollen das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus verkünden. Und dann steht da, sie aber gingen, also sie, die Jünger, gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die Verkündigung begleitet haben. Mit Zeichen ist, das ist in den Versen davor beschrieben, was damit gemeint ist, zum Beispiel übernatürliche Heilungen oder jede Menge andere Arten von Wundern, alles übernatürliche Sachen, das ist mit Zeichen hier gemeint. Also sie sind losgegangen und Gott bestätigt, bekräftigt durch seine Zeichen. Gott ist gnädig und gütig und er erhört gerne unsere Gebete, aber wir können das nicht zu einem Automatismus machen, sonst würden wir über ihn verfügen. Das heißt, Gott ist gleichzeitig auch souverän und er weiß, was er tut, er weiß, was er will. Und nur wenn wir diese beiden Wahrheiten zulassen, gleichzeitig, obwohl es wie ein Widerspruch erscheint, können wir mutig nach vorne scheitern, ohne aus dem Konzept zu kommen. Viele von diesen ersten Christen, von denen ich gerade gelesen habe, haben nämlich dieses Verbreiten der guten Botschaft mit ihrem Leben bezahlt und sind in der Arena verbrannt worden oder hingerichtet worden auf eine andere Art und Weise. Und dieses vermeintliche Scheitern haben sie in Kauf genommen. Es war ihnen die Sache wert, und in der Arena im Publikum standen dann für einen, der verbrannt wurde, standen 10 weitere da, die ins Herz getroffen waren, weil sie gesehen haben, wie diese Menschen ihr Leben hingeben. Dadurch hat sich das Evangelium durch Verfolgung in der Geschichte immer weiter ausgebreitet. Wenn du nur 2 Worte mitnehmen kannst in die nächste Woche, dann nimm diese 2 Worte mit: ein mutiges Vielleicht. Das ist das, wie ich es jetzt zusammenfassen würde, was es für uns heißt. Mutiges Vielleicht. Du hast nur ein Vielleicht, aber das soll dich nicht davon abhalten, ja, nach vorne zu gehen, für Gott auch Glaubensschritte zu wagen. Was können wir jetzt von Jonathan lernen? Ich möchte jetzt ein bisschen mehr auf uns zu sprechen kommen. Ich kann gewisse Parallelen zwischen der Situation, wie sie damals bei Jonathan war, ich meine jetzt die gesellschaftliche Situation und auch unsere gesellschaftlichen Situationen erkennen. In unserer westlichen, individualistischen Gesellschaft ist uns ganz wichtig, uns selbst zu optimieren, immer besser zu werden, weiter nach vorne zu kommen. Unsere ganze Gesellschaft ist ein Stück weit darauf ausgerichtet. Und in gewisser Hinsicht, muss ich sagen, ist das auch etwas Gutes. Aber dieser positive Wert von der persönlichen Freiheit, für den wir im Westen so stehen, kann, wenn er zur Selbstoptimierung wird, dazu führen, dass unsere Gesellschaft zerfällt. Ähnlich wie damals die Gesellschaft zerfallen ist, weil alle sich nur noch versteckt haben und auf ihre eigene Sicherheit bedacht waren. Das ist eine Parallele, die ich sehen kann. Auch gerade die Parallele dazu, dass wir heute durch die Corona-Krise verstärkt, aber der Trend war schon vorher da, die Entfremdung voneinander. Ich möchte das jetzt nicht zum großen Thema machen, aber viele Statistiken zeigen, dass der Trend dieser Entfremdung voneinander, mangelnde Verbundenheit, schon vorher da war. Er wurde nur verstärkt. Wir moderne Menschen, wir wissen sehr schnell, wogegen wir sind. Wir sind gegen Umweltverschmutzung, gegen Klimawandel, gegen Rassismus, gegen Terrorismus. Und das ist alles richtig und das ist alles gut, dass wir dagegen sind. Aber wofür sind wir? Was ist, wenn diese Probleme alle vom Tisch sind, wenn die alle gelöst sind? Haben wir dann eine glückliche Gesellschaft? Ich glaube, wir alle kennen die Antwort. Lohnt es sich zu kämpfen für Selbstoptimierung? Oder was ist ein anderes kämpfenswertes oder lohnenswertes Ziel oder Leitbild unserer Gesellschaft, wofür es sich lohnt zu kämpfen? Oder wissen wir nicht mittlerweile, dass ja, Selbstoptimierung uns letztendlich innerlich leer zurücklässt? Mein Eindruck ist, dass gerade der tiefere Sinn, der uns Antrieb und Motivation gibt, uns als Gesellschaft mehr und mehr abhanden kommt. Und ich möchte mich nicht über unsere Gesellschaft erheben, weil ich sage das mit sehr viel Schmerz, weil ich selbst Teil unserer Gesellschaft bin natürlich. Und das ist ein Stück weit auch eine Beschreibung von uns als Christen. Zumindest können wir uns nicht ganz davon abtrennen. Ich glaube, Jonathan hat eins verstanden. Er hat verstanden, hier geht es nicht nur um mich. geht um Gott und um seine Sache. Und diese Sache ist viel größer als ich. Und das ist aber für mich Grund genug, mich in diese Sache einzureihen. Als Christ bin ich überzeugt, dass die Bibel uns eine Idealvorstellung gibt, die wirklich lebenswert ist, für die es sich auch lohnt zu kämpfen. Ich meine nicht kämpfen gegen Menschen, aber diesen geistlichen Kampf zu kämpfen. Die Bibel nennt diese Idealvorstellung das Evangelium, was übersetzt die gute Nachricht heißt. Der bittere Teil daran ist, dass wir Menschen uns ganz am Anfang von Gott abgekapselt haben und dadurch in den Herrschaftsbereich des Bösen gekommen sind. Aber Jesus ist in diesen Herrschaftsbereich des Bösen eingedrungen, dadurch, dass er auf diese Welt gekommen ist, ein perfektes Leben gelebt hat, für uns am Kreuz gestorben ist und für unsere Schuld dadurch bezahlt hat. Und er hat dadurch uns die Möglichkeit gegeben, den Herrschaftsbereich wieder zu wechseln und in seinen Herrschaftsbereich zu kommen. Und was ist jetzt daran gut an dieser Botschaft? Daran ist einzig und allein gut, dass Jesus gut ist. Und Jesus hat als Ziel, unser Herz zu heilen. Er gibt uns diesen Sinn. Das ist eigentlich das, was uns ein Stück weit in unserer Gesellschaft fehlt, was uns Antrieb und Motivation gibt. Jesus kann uns die Sinnfrage beantworten. Aber es geht dabei nicht durch die Hintertür sozusagen wieder um unsere Selbstoptimierung. Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt einen Sinn im Leben haben, sondern es geht um seine Sache. Und alleine diese Begegnung mit Jesus ist es weltweit mehr als 360 Millionen Menschen wert, sich diskriminieren zu lassen, sich verfolgen zu lassen und sich sogar töten zu lassen. Das sind Zahlen, die wir von Open Doors haben. Wir können also von Jonathan lernen, uns in das Reich Gottes, was der Herrschaftsbereich von Jesus ist, zu investieren. Mit den Fähigkeiten, die wir haben. Wie kann das jetzt praktisch aussehen? Wenn man jetzt uns als Gemeindeleitung fragen würde, wo ist der große Bedarf momentan im Reich Gottes, dann möchte ich nochmal auf das zu sprechen kommen, was der Dayo am Anfang schon erwähnt hat. Ich möchte nicht alles wiederholen. Der Dayo hat es sehr gut beschrieben, die Situation. Wir haben aktuell 3 Kindergottesdienstgruppen, wenn wir die Pro-Teens dazu nehmen. Die sind eigentlich keine Kinder mehr. Die sehen sich selbst nicht mehr als Kinder. Wir wollen auf 5. Und jetzt, das ist unsere Idealvorstellung. Da waren wir noch nie so richtig. Aber wir wollen dahin. Und jetzt wollen wir den Schritt gehen von 3 auf 4. Und dazu brauchen wir ganz konkret für die 11- bis 12-Jährigen 2 Mitarbeiter. Und auch, man kann auch als Helfer einfach mal reinschnuppern. Das ist völlig okay. Wir können auch, ich glaube, das wurde auch vor den Ferien gesagt in dieser Mitgliederversammlung, wir können auch einfach Leute, die sagen, ich bin dabei, ich begleite ein Kind mit zur Toilette oder wenn irgendwie eine helfende Hand notwendig ist, da braucht man keine großartigen Fähigkeiten dazu. Auch das einfach melden. Bei Renate ist, glaube ich, hier, oder? Renate wird euch dann weiterleiten. Da vorne könnt ihr euch direkt nach dem Gottesdienst, schiebt es nicht auf die lange Bank, direkt bei Renate melden. Aber ich möchte jetzt nicht, dass irgendjemand aus einem schlechten Gewissen heraus oder durch einen ungesunden Druck aktiv wird. Es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, einen Glaubensschritt für Gott zu machen. Das ist nicht die einzige Anwendungsmöglichkeit dieser Predigt. Vielleicht bist du auch eher so wie dieser Waffenträger. Du siehst jemanden, der voll nach vorne geht und du sagst, sehr gut, du machst es genau richtig und ich begleite dich. Ich stärke dir jetzt den Rücken. Das ist so wichtig. Das macht auch Gemeinde aus. Vielleicht ist das deine Anwendung. Oder wir haben auch ganz viele andere Bereiche, die Mitarbeiter brauchen. Könnt ihr gerne auf uns zukommen und nachfragen oder einfach mal in euch hineinhorchen, was für Fähigkeiten hat mir der Heilige Geist gegeben? Ich bin überzeugt davon, dass da, wo wir aus einem gesunden Gottesbild heraus motiviert für Gott aktiv werden, und auch mal ein Wagnis für ihn eingehen, das lässt Gott nicht kalt. Auf keinen Fall. Wir können keinen Automatismus daraus machen. Dieses vielleicht bleibt stehen, aber es lässt ihn nicht kalt. Ein mutiges Vielleicht rechnet dabei auch mit Rückschlägen. Die werden auch dabei sein. Aber es werden auch Siege dabei sein, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Und Erlebnisse mit Gott, wo wir überhaupt nicht erst zu träumen gewagt haben, dass die kommen werden. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen. Kurz noch mal auf Jonathan schauen. Jonathan hat seinen Glauben auf einem gesunden Gottesbild und auf dem Wort Gottes aufgebaut. Und wir haben heute die ganze Bibel zur Verfügung. Er hatte wahrscheinlich nur die 5 Bücher Mose. Und wir haben auch noch zusätzlich den Heiligen Geist als Christen, der in uns wohnt, der uns hilft, die Zusagen im Wort Gottes, auf die wir unseren Glauben aufbauen können, richtig zu verstehen, der uns zeigt, was dran ist, der uns Dinge erklärt, die uns unklar sind. Und deswegen möchte ich jetzt noch eine Passage aus dem Wort Gottes lesen. Ihr könnt es als eine der vielen Zusagen aus dem Wort Gottes einfach annehmen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen, um euch zu bewegen. Ihr könnt auch sitzen bleiben. Ihr könnt gerne die Augen schließen und euch einfach auf diese Verse aus dem Römerbrief, Römer 8, Vers 31 bis 39, voll einlassen. Und ich möchte euch Mut machen. Saugt diese Verheißungen wirklich in euch auf. Sie können so viel mehr geben als meine Worte. Deswegen möchte ich jetzt enden mit Gottes Wort. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Mit alles andere ist auch Kraft, Geduld, Liebe, Mut, Gnade und auch Freude für die nächste Woche gemeint. Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe trennen, die Christus zu uns hat? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen in der Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Heiliger Geist, danke dafür, dass du in uns wohnst und uns die Wahrheiten in der Bibel verständlich machst. Danke, dass du uns darauf hinweist, was gerade dran ist. Stehen bleiben oder loslaufen. Ich bitte dich jetzt, zeige jedem Einzelnen hier, welcher Glaubensschritt als nächstes dran ist. Und danke, dass du uns nicht im Stich lassen wirst, wenn wir mutig losgehen und in dein Reich investieren. Amen.